Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und da ist das Regionaljournal Graubünden. Der Kampf um ein heisses Eisen, Gegner und Befürworter von einer neuen Tourismussteuer, rüstet für den Schlussspurt. Der Kampf mit den Stimmzetteln. Am letzten Wahlsonntag sind in Gastrisch Abstimmungsunterlagen vertauscht worden. Und dann Mord und Totschlag im Bonaduz. Das neueste Buch vom Erfolgsautor Silvio Huhner spielt in Graubünden. Um was geht's und wie spannend ist das Buch? Wir reden mit der Literaturkritikerin Esther Kretli. Das Wetter: am Morgen gibt es morgen Wolken, dann wird es recht schön und mild. Am Mikrofon Sarah Hauschild. Noch gut zwei Monate und dann stimmt Graubünden über ein heisses Eisen über eine neue Tourismussteuer ab. Mit dieser Steuer soll der Tourismus im Kanton gestärkt und gefördert werden. Das Ziel sind mehr Gäste. So argumentieren Promotoren schon seit ein paar Monaten. Sie haben schon im Februar ein Pro-Komitee gegründet. Jetzt haben sich auch die Gegner organisiert. Vor den Medien haben sie heute gesagt, die Tourismusabgabe sei der falsche Weg. Luca Laube.
Mit roten Ballon zeugt das Gegnerkomitee heute an einer Präsentation in der Kampf gegen das Tourismusabgabegesetz. Man nennt es einfach TAG. Es sind vor allem die FDP und die SVP, die dazu aufrufen, die Stimmfolge solle doch Nein sagen zu dieser neuen Steuer. Wenn man den FDP-Mann Rudi Kunz fragt, was denn an dem Tag nicht gut sei, redet er sich in Rage. Es sei unfair, wenn einfach alle für den Tourismus müssen die zahlen.
Wenn Sie einen Zweitwohnungseigentümer in Davos gleich behandeln wie einen Zweitwohnungseigentümer in Strada, dann stimmt das einfach nicht. Das sind Belastungsunterschiede, die überhaupt nicht zu rechtfertigen sind.
Anders hat das eine Mehrheit im Grossen Rat gesehen. Das Parlament hat sich im Frühling klar für das Tag ausgesprochen. Die Kritiker sind dann aber dagegen go Unterschriften sammeln und so muss im November das Bündnervolk darüber abstimmen, ob es die Abgabe will haben oder nicht. Der Urs Wohler ist Präsident vom Komitee, wo für den Tag kämpft. Das Komitee hat sich schon im letzten Winter in Stellung gebracht. Dass sich jetzt auch die Gegner formiert haben, macht den Urs Wohler noch nicht allzu nervös.
Es ist Fakt, dass wir heute das absolut kompliziertes Gesetzeswesen haben, was Tourismusfinanzierung anbelangt, dass überhaupt nicht jede Tourismusorganisation fair und gleich finanziert ist. Und da denke ich, haben wir auf der Plusseite eben mit der Unterstützung vom Grossen Rat sicher sehr gute Karten.
Es soll also nicht mehr jede Tourismusregion selber schauen, wie sie zu Geld kommt, sondern alle im Kanton müssten für den Tourismus zahlen. Auch Betriebe, die gar nicht direkt von der Tourismusbranche profitieren. Die Idee vom Gesetz ist, dass es so einfacher und übersichtlicher wird. Halt, sagt hier der Taggegner Rudi Kunz. Es gibt zwar schon nur noch ein Gesetz, aber das Handling von dem sagt dann eben nicht mehr so einfach.
Es ist überhaupt keine Vereinfachung, es ist grenzenlos kompliziert, weil sie müssen kommunal alles nochmal umsetzen und mit allem nochmal fürs Volk. Und ob sie das Volk denn dazu gewinnen können, das steht in den Sternen. Ich meine, das klingt nicht.
Schon in den letzten Wochen ist der Ton in Sachen Tag immer gehässiger geworden. Es wird mit harten Bandagen gekämpft. So hat zum Beispiel der Oberländer CVP-Nationalrat Martin Candinas in der Zeitung droht, die Gegner vom Gesetz in Davos und St. Moritz sollen die ja nicht über das Tag wettern. Sonst könne es gut sein, dass der Rest vom Kanton die beiden Orte bei Olympischen Spielen später nicht unterstütze. Aus Davos hat es dann prompt geheissen, man lasse sich sicher nicht zu reden verbieten und man solle die beiden Sachen gefälligst nicht vermischen. Seitdem streiten die Gegner und Befürworter fast jeden Tag über die Zeitungen miteinander. Jetzt, wo es ein Pro- und ein Kontra-Komitee gibt, wollen beide Seiten an öffentlichen Diskussionen gegeneinander antreten. Der Abstimmungskampf ist also definitiv lanciert. Man darf gespannt sein, wer am 25. November das Rennen macht.
Der Luca Laube hat berichtet. Der ehemalige Direktor vom romanischen Radio und Fernsehen, der Jasper Stupan, ist tot. Seit mehreren Jahren war er krank gewesen, jetzt ist er im Alter von 71 gestorben. Der Jasper Stupan war während 18 Jahren Chef bei RTR gewesen. Vorher ist er auch als Sportreporter bekannt worden. Seine Live-Berichte über das HCD-Spiel aus der Eishalle Davos sind legendär gewesen. Bei Splügen ist gestern ein Wanderer in den Tod gestürzt. Der Mann ist mit einem Kollegen auf der Normalroute zum Pizdambo gewandert. Kurz vor dem Gipfel ist der Kamerad zurückgeblieben. Der 71-jährige Rentner ist allein ganz rauf. Auf dem Abstieg ist er dann auf einem Schneefeld ausgerutscht und 300 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann aus dem Kanton Aargau ist auf der Unfallstelle gestorben. Der Verein für Olympische Winterspiele in Graubünden hat eine neue Arbeitsgruppe gegründet. Sie soll sich Gedanken machen, wie Olympische Spiele in Graubünden nachhaltig sein könnten. Geleitet wird die Gruppe von Urs Lackut, dem ehemaligen Direktor vom Internationalen Olympischen Komitee. In dieser Arbeitsgruppe hat es aber auch Leute aus der Region, regionale Touristiker, Politikerinnen und Leute vom Bund. Bei Wahlen und Abstimmungen machen die Verantwortlichen auf den Gemeinden immer einmal wieder Fehler. Da wird falsch gezählt, da werden Unterlagen zu spät nach Chur geschickt, da werden Ja- und Nein-Stimmen vertauscht. Ganz aktuell ist das in Gestreich passiert. Das steht heute im Bündner Amtsblatt. Eine Kontrolle hat gezeigt, dass die Ja- und Nein-Stimmen bei den Initiativen über das Passivrauchen vertauscht worden sind. Weiter sind 4 Stimmzettel bei der falschen Vorlage angerechnet worden. Was sagt man beim Kanton zu diesen Fehlern und wie geht man damit um? Darüber habe ich mit dem Walter Frizzoni von der Bündner Standeskanzlei geredet. Ich wollte zuerst wissen, ob ihn der Fehler mit den vertauschten Stimmzetteln der Gemeinde Gastrisch überrascht hat.
Also man muss sehen, es sind 176 Gemeinden im Einsatz und da kann immer einmal ein Fehler passieren. Wichtig ist, dass die Fehler aufgedeckt werden und man entsprechend dann auch Korrekturen anbringen kann.
Was heisst das jetzt in dem Fall genau? Was macht der Kanton jetzt? Gibt es eine Rüge für Gastrisch oder einen Buss?
Also bösen tun wir sicher nicht, weil wir haben ein kooperatives Verhältnis mit unseren Gemeinden, die eigentlich bei den Abstimmungen den Knochenjob draussen machen und die Ergebnisse ermitteln. Nein, wir gehen natürlich, wenn so Fälle auftreten, auf die Gemeinden zu, je nachdem mündlich oder jetzt da in dem Fall hat es ein Schreiben gegeben von der Standeskanzlei aus, wo man den Fehler angesprochen hat und die Gemeinde gebeten hat, die nötigen Vorkehrungen zu treffen und die nötige Sorgfalt an den Tag zu legen, dass sich so etwas nicht mehr wiederholen kann.
Jetzt fragt man sich als Laie natürlich aber trotzdem, wie kann das passieren? Wie kann man die Ja- und Nein-Stimmen dann vertauschen? Hat Gastrisch da können Antworten liefern?
Es ist einfach ein Versehen von der Gemeinde, von dieser Person, halt, die am Wahlsonntag die Ergebnisse ins System eingibt. Oder? Dort muss man bei den Ja-Stimmen eine Zahl eingeben, man muss bei den Nein-Stimmen eine Zahl eingeben. Und das haben sie vertauscht aus dem Versehen raus, wie es halt vorkommen kann, wenn Menschen am Werk sind.
Das passiert ja immer einmal wieder, dass vertauscht wird, dass vielleicht falsch gezählt wird. Manchmal werden auch die Abstimmungsunterlagen zu spät nach Chur geschickt. Was macht der Kanton, dass man da so wenig Fehler wie möglich hat?
Also wie gesagt, wir tun natürlich dort, wo so Fehler auftreten, jeweils direkt mit den betroffenen Gemeinden oder mit den betroffenen Personen die Sachen klären. Und dann haben wir natürlich auf spezielle Wahlen hin, wie zum Beispiel Nationalratswahlen, da gibt es noch gezielte Instruktionen von den Gemeinden. So versuchen wir natürlich das Niveau möglichst hoch zu halten. Es steht und fällt natürlich effektiv mit den Personen, die in der Gemeinde auch im Einsatz sind. Aber ich denke, selbst dort, wo die Leute mit vollem Einsatz und gewissenhaftem Werk sind, kann immer wieder einmal ein Fehler passieren. Nochmal, glaube ich, entscheidend ist, dass er aufgedeckt wird, dass er auch transparent gemacht wird. Das haben wir auch gemacht, indem wir die Korrigenden amtlich publiziert haben. Ich glaube, das schafft letztlich auch Vertrauen, dass Behörden versuchen, ihre Aufgabe da mit der nötigen Sorgfalt zu erledigen.
Sagt Walter Frizzoni von der Bündner Standeskanzlei, nachdem bekannt worden ist, dass Gestreich am 23. September die Ja- und die Nein-Stimmen vertauscht hat bei der Raucherinitiative. Mord und Totschlag, eine düstere Zeit, Angst und Schrecken. Das sind Zutaten im neuesten Buch von Silvio Hunder. Schon seit Jahren lebt der Bündner Erfolgsautor in Deutschland. Aber für seine Bücher kommt er immer mal wieder zurück in die Heimat. Auch sein neuestes Werk spielt in Graubünden. Es heisst «Die Dunkelheit in den Bergen». Ich habe mit der Literaturkritikerin vom Romanischen Radio und Fernsehen, mit Esther Kretli, über das neue Buch und zuerst gerade über seine Geschichte geredet.
Und nach ein paar Seiten im Buch werden drei Leichen gefunden, und zwar in einer Mühle in der Nähe von Bonaduz, Richtung Versam hinterher. Eigentlich sind es sogar 5 Tote, weil 2 von diesen Leichen sind schwangere Frauen. Der Tatort könnte wirklich Hennenhaut machen. Alles ist voller Blut, ein Mann und 2 Frauen massakriert mit einem Bieli und einem Dolch. Das ist wirklich nicht gerade appetitlich.
Wann spielt denn die unappetitlich gruselige Geschichte?
Wir sind im Jahr 1821. Das ist eine ziemlich düstere Zeit hier in Graubünden. In der Mühle zu Bonaduz geht es dann auch weiter. Man ruft dort den Baron Johann Heinrich vom Mond. Er ist Verhörrichter, also eine Art Polizeichef von dort mal. Und wie ein Detektiv fängt er dann mit seinen Ermittlungen an. Er untersucht den ganzen Tatort. Dabei hat er Hilfe von 2 Landjäger, 2 Polizisten, könnte man sagen.
Also Esther Kretli, Sie erwähnen hier den Baron von Mond. Wie schafft denn der genau? Wie geht er vor bei seinen Untersuchungen?
Eigentlich ist es dann schon ziemlich schnell klar, wer der Mörder ist. Man findet Tatwaffen, das Motiv scheint klar. Und es gibt sogar eine Spur vom Verdächtigen. Der ist nämlich abgegangen. Die zwei Landjäger, die ziemlich durch Zufall in den Fall hineingezogen worden sind, die gehen ihm dann noch zu Fuss und auf dem Ross. Das ganze Safiatal hinterher, nachher über den Berg über auf Splügen. Alles ziemlich abenteuerlich. Man muss auch denken, die Wege sind ziemlich schlecht gewesen. Die Splügen verwünschen sie dann den Verdächtigen, scheinbar Mörder, und holen ihn dann zurück auf Chur in den Sennhof.
Also da spielt eine Geschichte im Kanton Graubünden, da erlebt man die Schauplätze. Kann man eigentlich sagen, wer der Protagonist oder die Hauptfigur ist in diesem Roman?
Ich meinte, das ist der Baron vom Mond. Nicht einmal, weil er die aktivste Person ist im Buch, aber er wird vom Autor ganz genau in seinen Charaktereigenschaften beschrieben, seine Gefühle, seine Ängste auch. Das ist ein bisschen typisch für den Hunder, würde ich sagen. Auch in den anderen Büchern taucht immer wieder eine Person auf, die ein bisschen abgründig ist, die Angst hat, etwas Düsteres oder vielleicht sogar Rätselhaftes an sich hat und auch ein bisschen unter dem leidet. Der Baron vom Mond ist also schon sehr wichtig in diesem Buch. Ein Buch, das vielleicht mehr fasziniert wegen gewissen Momenten, wo der Hunder einen virtuosen Stil entwickelt, als wegen dem Inhalt des Buches oder wegen dem Plot von dem Krimi.
Ein virtuosen Stil erwähnen Sie. Was ist da gemeint?
Ich muss vielleicht ein Beispiel machen. Ganz am Anfang des Buches kommt eine Szene nach der anderen. Wir sind an verschiedenen Orten, verschiedene Personen treten auf, der Baron, die 2 Landjäger, eine Frau, die nachher unter den Toten ist. Man hat das Gefühl, das hat nichts miteinander zu tun. Und erst mit der Zeit kommt man dann darauf, dass es eine Verbindung gibt zwischen diesen Leuten. Die Schicksale werden eine Art ineinander hinein verflochten.
Das Ganze, wir haben es am Anfang gehört, spielt vor rund 200 Jahren. Erfahrt man denn, wenn man das Buch liest, auch ein bisschen etwas über die Zeit, wie es damals war, wie man gelebt hat?
Ich selber habe nicht so viel gewusst vorher über die Zeit. Kurz davor, das habe ich gewusst, ist der Napoleon mit seinen Truppen durch Graubünden gezogen. Die haben ziemlich viel kaputt gemacht. Es ist eine Zeit natürlich dann halt von Armut. Es hat kein Gesetz, Anarchie. Es hat auch keine rechte Polizei. Ein Haufen Gauner sind umeinander gebunden. Der Schiller hat ja in seinen Räuber geschrieben, das Athen der heutigen Gauner, das Graubünden. Was mir auch noch Eindruck gemacht hat, sind die langen Reisewege, die heutzutage fast unvorstellbar sind. Zum Beispiel nur von Splügen auf Chur, 24 Stunden zu Fuss. Das ist eine andere Welt.
Mhm. Wie gut hat der Autor recherchiert? Oder kann man sagen, ist das, was dort drin steht, wahr? Ist das auch ein historischer Roman?
Der Silvio Hunder schreibt, dass er Verhörprotokolle im Archiv studiert hat, auch im Archiv vom Sennhof, also vom Gefängnis. Der Fall von der Mühle von Bonaduz ist also wirklich passiert. Klar, der Hunder wird auch noch Sachen dazu gedichtet haben, also Momente von Fiktion oder Fantasie.
Und zum Schluss natürlich die Frage, die sicher immer am meisten interessiert: was passiert, wie geht es aus? Können Sie uns etwas verraten schon?
Im Grunde genommen haben wir am Schluss des Buches die Dunkelheit, die schon im Titel drin ist. Der Fall wird gelöst, aber gleichzeitig wird er auch nicht gelöst. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen mysteriös, aber mehr verrate ich nicht.
Und eine Spannung muss natürlich auch sein, ein bisschen Spannung bis zum Schluss. Esther Kretli, Literaturredaktorin vom Romanischen Radio und Fernsehen, hat das neue Buch von Silvio Hunder gelesen für uns. Und wenn Sie mehr wissen wollen, der Autor liest heute Abend im Theater Chur aus seinem Buch «Die Dunkelheit in den Bergen». Das Buch ist übrigens, wenn Sie es in der Buchhandlung holen wollen, bei Nagel und Kimche rausgekommen. Sie hören das Regionaljournal, es war jetzt gerade 17:45 Uhr. Wir schauen in den Resten vom Osten. Im Gossauer Walter Zoo geht morgen die Ausstellung «Körperwelten der Tiere» auf. Die Ausstellung von Gunter von Hagens wird in der Schweiz nur in Gossau gezeigt und man sieht dort ganz, ganz besondere Tierpräparate. Es sind Tiere ohne Haut und Fell. Die Besucher können also ganz direkt in den Tierkörper hineinschauen. Ähnlich also, wie es schon bei der umstrittenen «Körperwelten-Ausstellung» mit toten Menschen war. Der Markus Wehrli ist die neue Ausstellung «Körperwelten der Tiere» schon heute Nachmittag anschauen. Der Philipp Gemperle hat ihn ganz kurz vor dieser Sendung gefragt, was ihm denn jetzt geblieben ist von dieser Ausstellung.
Mit einem Wort bleiben es immer die grossen und eindrücklichen Tiere, dann hat es auch wieder kleine und feine, aber vor allem viel Fleisch, Eingeweide und Knochen sieht man. Das ist kein Wunder, denn Tier fehlt ja, wie Sie gerade gesagt haben, tut. Und wenn man dann so anschaut, dann fühlt man sich manchmal halt ein bisschen wie in einer Metzgerei. Die Ausstellung selber zeigt Tiere aus der ganzen Welt, angefangen beim Schaf, über den Haifisch bis zum Elefant. Was einem einfährt, ist sicher der Blick aufs Innere von diesen Tieren. Präparate sind so hergestellt, dass man bei den einen Tieren vor allem Muskelstränge sieht, bei den anderen einfach Skelett. Und zwischen den Türen schaut man dann wieder ganz mitten in eine Bauchhöhle und auf all die Eingeweide dort. Das Ganze kommt einem vor wie eine Lektion in Anatomie, aber genau da ist es ja, was die Ausstellung will. Einem sein Leben von den Tieren näher bringen.
Wie eine Lektion in Anatomie, sagen Sie, sind denn die Präparate echt, wie das bei der Ausstellung «Körperwelten mit den Menschen» auch ist?
Ja, das sind tatsächlich echte Körper von toten Tieren. Man steht also beispielsweise vor dem Gorilla, wie er einmal irgendwo gelebt hat. Sein Körper ist einfach mit einer speziellen Methode konserviert worden und ihm fehlt natürlich das Fell. Was man so zu sehen bekommt, wirkt irgendwie wie ein Kunststoff. Man hat also nicht das Gefühl, das sei ja richtiges Fleisch, das man da vor sich hat. Trotzdem schudert es einem manchmal ein bisschen. Man sieht zum Beispiel auch abeinander die Rossköpfe oder den Fötus von einem Rentierembryo, wo noch halb in der Gebärmutter drin steckt.
Das tönt ein bisschen gruselig. Die Ausstellung, die ist ja für die ganze Familie gedacht. Was meinen Sie, Markus Wehrli? Kann man da wirklich mit den Kindern hingehen?
Die ganze Ausstellung hat natürlich etwas Spektakuläres. Sie hat aber da und dort auch, wie gesagt, auch etwas Unheimliches. Ich weiss nicht, wie das für ein Mädchen ist, das zum Beispiel Pony gern hat und dann vor so einem gehüteten Fohlen steht. Und wenn man an all die Eingeweide denkt, die man dann auch noch so sieht, also ich weiss nicht, ob ich mit kleineren Kindern dann würde.
Der Gunter von Hagens hat vor Jahren ja schon mit der Körperwelten-Ausstellung mit Menschen für Aufruhr gesorgt. Dieselbe Ausstellung war umstritten, gerade darum, weil man hier ja präparierte, tote Menschen gezeigt hat. Ist das hier mit den Tieren jetzt anders?
Es hat natürlich etwas Anrüchiges, wenn man tote Menschen präpariert und ausstellt. Bei dieser Tierkörperausstellung ist da aber sicher etwas anderes. Nochmal, die Ausstellung ist sicher ungewohnt und sie ist etwas Spezielles. Man sieht bis ins Detail hinein, wie so ein Körper aufgebaut ist und funktioniert. Man wird aber das Gefühl nicht los, dass die Ausstellung auch ein bisschen mit dem Spektakel spielt. Also auch ein bisschen mit dem spielt, dass es einem da und dort eben gruselt. Und was ganz besonders ist, wenn man bei der Ausstellung rausläuft, sieht man als erstes auf der Wiese ein paar Zebra rumlaufen und man denkt dann, so ein lebendiges Tier ist einem einfach irgendwie näher.
Das sagt Markus Wehrli. Er war heute Nachmittag schon mal an der Ausstellung «Körperwelten der Tiere». Offiziell geht die Ausstellung morgen im Walter Zoo in Gossau auf. Und hier im Regionaljournal geht es um 5:05 Uhr weiter mit dem Blick am Bündner Himmel und es gibt dann auch noch mal Meldungen vom Tag. RS1 hören Sie mit dem Regionaljournal. Es ist gerade 5:06 Uhr. Wir gehen ins Büro von SF Meteo. Dort ist Claudia Stocker mit dem Bündner Wetter vom morgen parat.
Zu Abend und in der Nacht lösen sich die Regenwolken so langsam auf. Temperaturen liegen in Chur bei rund 9 Grad. Morgen Vormittag hat es noch ein paar Restwolken, die lösen sich aber auf und die Sonne kommt immer wie mehr zurück. Mit der Sonne wird es am Nachmittag auch angenehm warm. Im Oberengadin gibt es 15 Grad, in Arosa 16 Grad, in Savonin und Disentis 18 Grad und in Langquart 22 Grad. Der Start des Wochenende ist ziemlich sonnig und es gibt rund 22 Grad. Wer eine Wanderung geplant hat, unbedingt schon den Samstagvormittag geniessen. Weil schon am Nachmittag ziehen von der Zentralschweiz her neue Wolken auf. Am Sonntag regnet es dann immer wieder und mit rund 17 Grad in Chur wird es auch ein bisschen kühler. Schnee ist aber das Wochenende noch kein Thema.
Und da nochmal Meldungen vom Tag. Am 25. November stimmt das Bündner Volk über eine neue Tourismussteuer ab. Heute hat sich das gegnerische Komitee in Stellung gebracht. Schon vor ein paar Monaten haben sich die Befürworter organisiert. Und beide Seiten wollen ihre Argumente in den nächsten Wochen mit Diskussionen und öffentlichen Podien vorbringen. In den Zeitungen und mit Lesebriefen wird schon seit längerem mit harten Bandagen gekämpft, rund um die neue Steuer. Am letzten Wahlsonntag sind in der Gemeinde Gastrisch Fehler bei der Abstimmungszettel für die nationalen Abstimmungen passiert. Das steht heute im Bündner Amtsblatt. Eine Kontrolle hat gezeigt, dass die Ja- und Nein-Stimmen bei der Initiative über das Passivrauchen vertuscht worden sind. Der Kanton hat den Verantwortlichen einen Brief mit einer Rüge geschickt. Auf Anfrage hat es bei der Standeskanzlei aber auch geheissen, Fehler können wir nie ganz ausschliessen. Der ehemalige Direktor von RTR, der Jasper Stupan, ist tot. Seit mehreren Jahren war er krank, jetzt ist er im Alter von 71 gestorben. Das meldet das Romanische Radio und Fernsehen. Der Jasper Stupan war während 18 Jahren Chef des Romanischen Medienhauses. Vorher war er auch wegen seiner Live-Reportage von den HCD-Spielen aus der Eishalle Davos legendär geworden. Und das war es vom Regionaljournal Graubünden für heute. Morgen Morgen 6:30, 7:30 und 8:30 sind wir wieder für Sie da. Und rund um die Uhr gibt es uns auch auf Twitter und im Facebook oder unter regionaljournal.ch. Klicken Sie einfach dort aufs Stichwort Graubünden. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Sarah Hauschild.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.